Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess und Change Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, Matthias und ich haben uns wieder einen spannenden Gast eingeladen. Es ist der Benedikt Rehbein. Er ist Co-Founder, Geschäftsführer von eCovery. Und heute werden wir uns dem Thema Rückenleiden und Therapie dessen widmen. Aber bevor wir ins Thema reinspringen, lieber Benedikt, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast und stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vor, sodass sie so ein Bild zu deiner Person haben.
Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Benedikt Rehbein, einer von zwei Geschäftsführern und mittlerweile vier Gründern von eCovery. Wir machen digitale Physiotherapie, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Und bin mehrfach Gründer, schon ein bisschen dabei in dieser Szene, aber dann in dem Health- oder E-Health-Bereich dann tatsächlich reingerutscht. Versuche mich jetzt dort, soweit es geht, zu behaupten und lerne jeden Tag dazu und lerne nicht nur neue Leute kennen, sondern eben auch Kleinigkeiten und bestimmte Details dieses Gesundheitsmarkts. Und ich glaube, wir leben da in sehr, sehr spannenden Zeiten.
Auch von mir herzlich willkommen, lieber Benedikt. Schön, dass du da bist. Und bringt mich direkt zur nächsten Frage. Das ist super Überleitung. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast in verschiedenen Bereichen schon gegründet, Erfahrung gesammelt. Wo ist jetzt der Impuls gewesen oder was war der Impuls zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Health-Branche, die ja bekanntermaßen nicht einfach ist. Und dann eben vor einigen Jahren, ich glaube 2019, habt ihr gegründet, na, wenn ich es richtig weiß, im Sommer. Dann zu sagen, okay, und jetzt gründen wir eCovery. Was war so da der Impuls, der letzte Schnipp, um zu sagen, jetzt gehen wir da rein?
Also ich glaube, es ist ein bisschen so eigentlich aus einem Zufall heraus entstanden. Ich komme aus dem Leistungssport. Für diejenigen, die sich für Olympia interessieren, dann sieht man das alle vier Jahre mal, der olympische Ringkampf. Also ich bin Ringkämpfer gewesen, habe dort einen Kollegen kennengelernt, der auch mit mir Trainingskamerad hier am Leistungsstützpunkt in Leipzig war. Und der ist Unfallchirurg und Orthopäde geworden, während ich eher so im Bereich Kommunikation, Marketing unterwegs war. Und der wusste auf der anderen Seite, dass ich sehr viel im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen unterwegs bin und mich dort damit beschäftige. Und der kam irgendwann zu mir und hat gesagt, hier du, wir müssen da was tun. Ich hatte heute schon wieder jemanden bei mir im OP, den ich vor 6 Monaten schon mal behandelt habe. Und da ist er rausgegangen, war tipptopp behandelt worden. Wir hatten auf höchstem Niveau mit ihm gearbeitet und jetzt 6 Monate später ist er wieder hier, weil die Nachbetreuung und die Versorgung zu Hause nicht funktioniert hat. Und heutzutage müssten wir doch viel weiter sein in dem Bereich. Wir müssten doch eigentlich digitale Mittel und Wege haben, um den Leuten besser zu Hause zu helfen. Und mit dieser Frage kam er auf mich zu. Und daraus ist dann am Schluss unser Unternehmen entstanden und es war eher so, dass sich eins zum anderen ergeben hat und wir gesagt haben, du, dann müsste man mal was machen. Aus dieser Sache wurde dann lass uns doch mal was machen. Dann haben wir die Idee aufgeschrieben und haben dann gesagt, okay, heutzutage können wir sowohl medizinische Expertise als auch Technologie, die jeder zu Hause hat, verknüpfen, um Leuten zu helfen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Moment. Und bis zur Gründung ist es dann noch eine Weile hingegangen. Also das war schon etwas früher, das war schon 2018. Und dann haben wir eine Weile gebraucht, bis wir dann so weit waren, dass wir wirklich auch tatsächlich gründen.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, du kommst ja aus einem anderen Bereich. Und es ist immer ganz spannend, auch so mit dem Background, den du jetzt vielleicht auch hast. Was konntest du da sehr gut für deine Gründung auch gebrauchen? Oder was konntest du mitnehmen, was ja sich besonders positiv oder vielleicht auch negativ auf deine Gründung ausgewirkt hat?
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich komme aus dem Leistungssport auf der einen Seite. Also ich habe einfach im Ringkampfsport auf das Ziel Olympia hingearbeitet, erfolglos. Aber der Leistungssport war sicherlich ein Punkt. Einfach weil da gibt es ganz, ganz viele Eigenschaften, glaube ich, die man da mitnimmt aus dem Sportlichen. Zum Beispiel lange auf Dinge hintrainieren, mit Niederlagen umgehen können, ein hohes Trainingslevel zu erreichen, um dann bereit zu sein für den wirklichen Wettkampf. Auch das Thema, an der richtigen Stelle auch die Disziplin zu haben, sich da durchzubeißen. Also das ist sicherlich ein Punkt, den möchte ich nicht missen. Auf der anderen Seite habe ich davor schon ein Unternehmen gegründet, eine Agentur für Kommunikation und Marketing. Das heißt auch den Punkt, Geschichten zu erzählen, Dinge rüberzubringen, jemanden zu erklären, wofür es auch notwendig ist und entsprechend auch einen Optimismus und ein Potenzial aufzuzeigen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der bei eCovery geholfen hat. Und als drittes würde ich sagen, den Punkt Führung und Unternehmensführung oder Mitarbeitendenführung. Also einfach Leute auch hinter sich zu bringen, hinter eine gemeinsame Vision zu bringen und dann zu schauen, wie man die auch gemeinsam optimal zum Arbeiten bekommt. Ich glaube, das waren Punkte, die mir extrem weitergeholfen haben, einfach weil man das Rad nicht nochmal neu erfinden musste und weil wir einfach von Anfang an schneller und besser ein Unternehmen gebaut haben, was sich jetzt eben auszahlt.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von deinen Erfahrungen, die, wie du gerade beschrieben hast, dir sicherlich viel geholfen haben, vor allem diese Kombination Spitzensport, du hast ja angesprochen, Unternehmertum, sieht man oft auch bei Veranstaltungen, dass Spitzensportler, ne, ihre Erfahrungen wiedergeben und da ja als Speaker unterwegs sind. Jetzt lass uns aber mal reinschauen, was da draus geworden ist, aus dem, was du gerade alles gesprochen hast. Also Peter hat es am Anfang so ein bisschen angedeutet, eCovery, was macht ihr, wer seid ihr? Wie groß ist euer Team? Gib uns da oder den Zuhörern einfach mal kurz einen Überblick.
Sehr gern. Also die eCovery GmbH an sich aus Leipzig und aus Ravensburg entwickelt digitale Gesundheitsangebote in der Prävention, auch unter der Therapie für Muskel-Skeletterkrankungen. Also kurz die Volksleiden, Knie, Hüfte und Rückenprobleme, ja, sind unser Kerngebiet und als Physiotherapeut für die Hosentasche, so unser Slogan, ermöglichen wir im Prinzip jedem Patienten jederzeit sichere und medizinisch fundierte Therapieübungen zu Hause durchzuführen. Und damit jederzeit und überall an seiner eigenen Gesundung zu arbeiten oder eben an der Gesunderhaltung, wenn wir im Präventionsbereich sind. Also wir bauen im Prinzip eine Ergänzung und oder Alternative zu Angeboten vor Ort, entlasten damit auch die Therapeuten in dem Moment, schaffen auch Angebote für den ländlichen Raum und kombinieren, wie gerade schon gesagt, das medizinische Wissen auf dem neuesten Niveau und eine Technologie, die heutzutage jeder zu Hause hat, in unserem Fall sind das Smartphones und Tablets, damit die Leute einfach bestmöglich durch ihren Therapie- oder Trainingsprozess geleitet werden können. Das machen wir mit eCovery wie gesagt, an zwei Standorten, sind in, wenn man so will, sächsisch-schwäbisches Startup mittlerweile, haben 24 Mitarbeitende. Dabei sind alles im Prinzip einzelne Expertinnen und Experten von der ärztlichen Seite, medizinischen Seite zur therapeutischen, zum Development, Qualitätsmanagement, die Evaluation. Also im Prinzip ist bei uns fast jeder Fachexpertin und Fachexperte auf höchstem Niveau und die spielen zusammen, um so ein komplexes Produkt im Prinzip zu bauen.
Du hast ja in deinen Ausführungen bisher auch schon so zwei Punkte angesprochen. Also einmal dieses Thema OP und nach kurzer Zeit wieder auf dem OP-Tisch und jetzt dieses Thema auch vielleicht zur Versorgung im ländlichen Raum. Nimm uns mal mit. Also ich weiß es selbst. Ich hatte vor kurzem mal wieder eine physiotherapeutische Behandlung gebraucht. Es ist gar nicht so einfach, immer einen Termin zu kriegen, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie ganz krass auf dem Land wohnt. Wie ist es bisher so gelöst in unserem Gesundheitssystem und wo habt ihr dann die Lücke gesehen, um euch reinzusetzen und vielleicht ergänzend oder auch alternativ zu wirken?
Ja, also man muss sich das eigentlich so vorstellen. Das Beste für unser gesamtes Gesundheitssystem muss eigentlich sein, dass jemand nicht zum Physiotherapeuten muss. So, also wir sind ja eigentlich immer in dieser Situation, dass wir bestrebt sind, Leute gesund zu halten, ja, und gar nicht erst in den Krankheitsfall und damit so in diese Therapie reinzurutschen. Was machen wir? Wir haben im Prinzip erstmal diese Leistung von einer Örtlichkeit entkoppelt. Ja, das heißt also, wenn jemand einen Präventionskurs machen möchte, einen Online-Präventionskurs, dann kann er bei uns diesen Kurs jederzeit überall absolvieren. Idealerweise tun das die Leute auch, damit sie gar nicht erst in die Situation kommen, dass sie eine Diagnose haben oder dass sie dann entsprechend als Patient auch krank sind. So. Jetzt gibt es aber natürlich welche, da ist das so, die sind krank, vielleicht auch schon länger, sind chronisch krank, brauchen entsprechend Physiotherapie. So, und jetzt hat der Arzt mehrere Möglichkeiten. Er kann sagen, ich schreibe dir wirklich eine Physiotherapie auf, kann dir Schmerzmittel geben, er kann sagen, ich kann euch nichts, kann nichts für sie tun, oder aber er schickt ihn zum Beispiel eine digitale Therapie, weil er merkt, der Patient braucht eigentlich nur Training. Der braucht ein angeleitetes, medizinisch fundiertes Training über einen gewissen Zeitraum. Und dann schauen wir mal, ob sich die Beschwerden vielleicht dadurch von alleine erledigen, weil wir wissen, die Leute in Deutschland sitzen zu viel, sind tendenziell auch ein bisschen zu schwer. Grundsätzlich haben wir ein Problem damit, dass sie lange nichts tun, entsprechend nichts dagegen arbeiten und dann halt entsprechend auch diese Beschwerden kommen. So, unser Punkt ist, wir sind ein Puzzlestück da drin. Wir sagen, es gibt Leute, die brauchen eine Anleitung, die brauchen auch eine regelmäßige Anleitung, die wollen auch eine personalisierte Rückmeldung und idealerweise haben sie aber eine Situation, bei der sie sagen, ich spare mir die Zeit, den Aufwand irgendwo zu einem Termin hinzufahren, nur damit mir dort ein Personal Trainer über die Schulter guckt, weil diesen Teil, den können wir auch leisten. Dadurch machen wir auch beim Physiotherapeuten den Platz frei für diejenigen, die tatsächlich eine manuelle Behandlung brauchen, also die man wirklich anfassen muss. Den Teil können wir trotz aller Intelligenz unserer App natürlich noch nicht leisten.
Du hast jetzt viele, viele Schlagworte ins Rennen geschickt, Prävention, digitale Gesundheitsanwendung etc. Gib uns da auch nochmal oder einen kurzen Überblick, weil ihr seid in sämtlichen Bereichen unterwegs, nenne ich es mal. Also ihr seid sowohl ja als ZPP, also über die zentrale Prüfstelle Prävention, als klassische in Paragraph 20 Kurse zertifiziert, auch als Online-Kurs. Gleichzeitig seid ihr aber, und da vielleicht an der Stelle auch nochmal Glückwunsch, als DIGA ja zugelassen worden übers BfArM. Gibt uns da aber auch nochmal das Thema, jetzt werden viele sagen, ja, warum seid ihr sowohl Prävention und DIGA, wie geht es? Wo liegen da auch die Unterschiede der Lösung dann
Ja,
und der Anwendung?
also da muss man vielleicht erst mal sagen, wir sind ja nicht rangegangen mit der Idee, wir machen jetzt ein Geschäftsmodell auf und wir fangen jetzt an, eine Business-Idee umzusetzen. Unser Ziel war und ist es, Leuten zu helfen. Und zwar so leicht und unkompliziert wie möglich. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, idealerweise holen wir die in jeder Lebensphase ab. Das heißt, jemand, der mal nur schlecht geschlafen hat und eine Nackenverspannung hat, der kriegt bei uns ein kostenfreies YouTube-Video, was aber auch entsprechend schon gekennzeichnet ist als medizinisch fundiert. Jemand, der sagt, ich muss da mal langsam was tun, weil hier und da zwickt es halt doch mal an der blöden Stelle, der bekommt von uns einen Präventionskurs, der natürlich auch günstiger ist, auch für die Krankenkasse günstiger ist, und der bekommt den niedrigschwellig online. Wenn das nicht reicht und jemand eine Diagnose hat, dann kann er eine unserer Therapie-App-Möglichkeiten für oberen Rücken, unteren Rücken, Knie oder Hüfte nutzen. Dann sind wir aber schon bei dem Punkt, dass also ein Nutzer 12 Wochen lang in einer Therapie ist und gegen eine Diagnose, anarbeitet oder trainiert. So, und dann haben wir jetzt seit Anfang des Jahres die Möglichkeit für den unteren Rücken eine Therapie bei Schmerzen im unteren Rücken auch als sogenannte App auf Rezept oder DIGA anzubieten. Das heißt, man kommt zum Arzt und der Arzt gibt einem ein nebenwirkungsfreies Produkt für zu Hause mit, nämlich unsere Recovery-Therapie-App. Außerdem haben wir das auch noch für den Bereich OP. Also Knie und Hüfte, da kann man auch eine künstliche Hüfte zum Beispiel, wenn man eine bekommt, auf die OP hintrainieren, dem Patienten die Möglichkeit geben, dass er selbst auch ein Stück weit beiträgt zum Gelingen und nach der OP dann in einer postoperativen Phase auch wiederum mit unseren Apps zu trainieren, also für Knie und für Hüfte. Und so sind wir eigentlich in jeder Lebensphase für einen Nutzer verfügbar und das ist auch unser Anspruch, dass wir sagen, wenn du was hast, du brauchst eine Unterstützung, dann gibt es was von Recovery.
Da vielleicht nochmal eine Nachfrage, weil ich weiß, ihr habt ja auch mit Kranken oder ihr arbeitet mit Krankenkassen sehr eng auch zusammen. Ich weiß gar nicht, sind es jetzt klassische Selektivverträge nach 140 oder sind es einfach Kooperationen? Aber was ich bei euch so spannend finde, ist, dass ihr es, so wie du es gerade auch beschrieben hast, es schafft von einem, ich nenne mal Lifestyle, also nehmen wir mal das Video, ne, bei YouTube, über Prävention, vielleicht einen Selektivvertrag, eine bessere, eine integrierte Versorgung plus eine DIGA. Also ihr bespielt ja wirklich die komplette Patient Journey, so wie du es beschrieben hast. Und das ist für mich also relativ einzigartig. Und da die Frage jetzt verbunden, wo waren da für euch die besonderen Herausforderungen? Weil man hat ja in jedem Bereich eine andere Regulation. Und wie habt ihr das auch geschafft, die jeweils die Regulation, die Hürden zu nehmen und die Evidenzen nachzuweisen? Weil das ist ja ein Riesenaufwand.
Eine vielschichtige Frage. Also, erstmal, wir kamen davon, dass wir gesagt haben, lass den Leuten helfen. Wenn sie woanders sind oder in einer anderen Phase sind, müssen wir in einer anderen Phase mit einem anderen Produkt helfen. Mit der Therapie-App haben wir begonnen. Also, wir haben das Pferd so ein Stückchen von hinten aufgezäumt. Haben dann einen potenziellen Partner gesucht für diese früheren Phasen, um halt den Nutzern früher vielleicht helfen zu können und sind auf Raphael gestoßen. Raphael, wenn du das dann hörst hier, danke nochmal für diese schöne Zeit. Wir haben uns dann nämlich unterhalten mit Raphael Ibele, der seinerseits diesen Präventions- und YouTube-Bereich gegründet hatte, aber gesagt hat, er kommt an der Stelle vielleicht alleine nicht mehr weiter, haben uns entschlossen, diese Reise zusammen anzutreten. Das heißt, wir haben im Verlauf unseres Unternehmenswachstums zwei Firmen miteinander verheiratet, weil hier einfach sich komplettierende Produkte hatten. So, das heißt, also ein Punkt war, wir kamen von der Therapieseite, Online-Physiotherapie kam von der Präventionsseite und wir haben das zusammengenommen. Danach haben wir angefangen, diese Produkte und auch die Therapien miteinander zu verheiraten, zu verschmelzen und Übergänge zu schaffen. Wir wussten, dass es in dem YouTube-Bereich gibt es kaum Regulatorik. Wir wollten aber dann irgendwann dieses YouTube-Health-Siegel bekommen, um einfach ausgezeichnet zu werden als medizinische Inhalte. Das haben wir dann beantragt. Und da wir mit Therapeuten und mit Ärzten arbeiten, war das für uns der erste Haken, den wir gesetzt haben oder den wir jetzt erhalten haben. In der Prävention haben wir mit der ZPP zusammengearbeitet. Das war durch Raphael schon in der Vorarbeit schon erledigt worden. Das heißt, die zentrale Prüfstelle Prävention hat unsere Kurse als förderfähig oder als Gesundheitskurse auch zertifiziert. Die werden von jeder gesetzlichen Krankenkasse teilweise oder ganz übernommen. Für uns ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir es immer dem Nutzer so einfach wie möglich machen wollen. In der Therapie haben wir dasselbe gemacht. Das war auch ein Learning by Doing. Wir haben natürlich von Anfang an mit Krankenkassen gearbeitet. Wir haben gesagt, wir wollen ein Produkt bauen, was sowohl Ärzten, also den Leistungserbringern, als auch den Patienten, als auch den Krankenkassen irgendwo gerecht wird. Also haben wir gesagt, wir müssen mit Krankenkassen dazu sprechen. In der ganz frühen Phase AOK Plus, die Audi BKK und auch ein paar private Krankenversicherungen, mit denen wir die ersten Gespräche geführt haben und die dann mit uns gemeinsam auch das Produkt weiterentwickelt haben. Das führte zuerst zu Pilotverträgen, später dann zu Selektivverträgen, also für die Experten unter uns ein 140a Selektivvertrag, aber auch zu Satzungsleistungen, wie es zum Beispiel bei der AOK Plus oder bei der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland der Fall ist, wo wir eine Satzungsleistung sind, das heißt in deren Regelversorgung und in die Satzung aufgenommen wurden. Das heißt, eigentlich haben wir jede Art von Vertragswerk schon mal ausprobiert aus einer Unternehmenssicht heraus. Und passen uns ein Stück weit auch dem jeweiligen Partner an. Für uns ist ein ganz wesentlicher Punkt, wir entkoppeln eigentlich den Käufer, also den Kunde und den Nutzer, den Patient. Ja, das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir haben nun mal, das kann man gut oder schlecht finden, in Deutschland ein Gesundheitssystem, bei dem die Leute nicht gewohnt sind, privat selber noch was rein zu investieren, sondern sie gehen davon aus, entweder die Kasse bezahlt irgendwas oder es ist nicht gut. Also sind wir in dem Moment natürlich auf diesen Zug auch aufgesprungen und haben gesagt, dann lass uns bitte auch erstattbare Produkte bauen.
Voll verstanden, dass ihr jetzt quasi dadurch auch ein ganzes Ökosystem gebaut habt an unterschiedlichen Leistungen in Geschäftsmodellen, die sich auch gegenseitig begünstigen. Man kann ja vielleicht sogar aus der Marketingdenke, der eine oder andere wird den Begriff kennen, so eine Art Flywheel. Die Leute kommen in die Prävention, gehen dann weiter vielleicht in die Liga, oder umgekehrt. Würdest du das, wenn du jetzt, ich habe es verstanden, es kam auch ein bisschen dazu, zueinander, weil die Firmen verschmolzen wurden sozusagen. Aber würdest du jetzt einem jungen Gründer, Gründerinnen das auch in der Art empfehlen, zu sagen, geht mal alle Wege und schaut, was kommt bei raus? Oder würdest du sagen, hey, wenn wir uns jetzt auf das eine oder andere zuerst fokussiert hätten, wäre es eigentlich im Nachhinein cleverer gewesen?
Also ich bin erstmal wahnsinnig stolz darauf, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt anbieten können, nämlich eine clevere Verknüpfung von den ersten Zipperlein bis zur OP-Begleitung, dass das ein sehr, sehr großes Asset ist und auch genau richtig. So muss Gesundheitsversorgung aus meiner Sicht heutzutage sein. Einem jungen Gründer, einer jungen Gründerin würde ich immer empfehlen, sich zu fokussieren und ein Produkt erstmal zu bauen, was richtig gut funktioniert und nicht zu sagen, weil das ist ja die Denke, die wir teilweise auch aus vollkommen falschen Gründen aus meiner Sicht haben. Ich baue eine Plattform und dann owne ich alles und dann bin ich überall dabei und mit meiner Plattform dann Weltherrschaft. Ich glaube, dass das einfach, das ist ein Brocken, den man gerade im Gesundheitssystem aus meiner Sicht nicht schlucken kann. Und entweder ist man dann wahnsinnig gut finanziert, dann reden wir aber eigentlich nicht über europäische Startups, muss man auch sagen, oder aber man verhebt sich daran. Also ich würde jedem immer empfehlen, mit einem Flaggschiff-Produkt rauszugehen und sich möglichst darauf zu fokussieren und da sehr, sehr viel zu verstehen, wie es eigentlich läuft. Weil in unserem Gesundheitssystem werden sich auch nicht unbedingt die am besten gebauten Produkte im Detail für das einzelne Produkt durchsetzen, sondern die am besten in ein Gesamtökosystem reinpassen. Weil wir sind in einem Markt unterwegs, der langfristig funktioniert, der nachhaltig sein muss und wo man eben mit den anderen Spielern auch arbeiten muss. Deswegen bei uns zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, weil ich kann nicht an anderen vorbei operieren. Und deswegen ist dieses Zuhören, sich aus dem Markt Rückmeldungen einholen, auch mal fragen, Dinge vertesten, das ist super wichtig. Und um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, ich würde jedem Gründer empfehlen, erstmal sich ein Produkt zu suchen und einen Markt zu suchen und eine Nische vielleicht auch zu suchen, die richtig gut funktioniert und darauf zu fokussieren.
Du hast das jetzt in einem Nebensatz so ganz natürlich gesagt. Also natürlich haben wir mit den Krankenkassen gesprochen und jetzt auch hast du das gerade nochmal wiederholt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt und da sprichst du was Wichtiges an, dass viele tatsächlich eine Lösung bauen, dann an die Kassen rangehen, wenn es eigentlich zu spät ist und viel zu spät sich auch den Input holen. Wenn man da jetzt nochmal reinguckt, weil das ist ja für viele Startups und für viele Gründerinnen und Gründer immer so ein großer Painpoint. Wie komme ich oder wie spreche ich mit Krankenkassen? Hast du da vielleicht nochmal ein Tipp, du hast jetzt ein paar Kassen erwähnt, wo ihr zusammenarbeitet, zu sagen, okay, neben dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, achtet da mal drauf. Das sind wichtige Punkte, die solltet ihr unbedingt berücksichtigen, wenn ihr mit Kassen ins Gespräch geht.
Ja, absolut. Also ich würde ja mich freuen, wenn alle die Fehler nicht mehr machen, die wir schon gemacht haben. Und natürlich haben wir Lehrgeld bezahlt. Wir sind in den letzten Jahren, haben wir an vielen Stellen natürlich auch, wäre es leichter gegangen. Auf der anderen Seite möchte ich auch den Findungsprozess, den wir auch als Unternehmen und als Gründer miteinander hatten, eigentlich nicht missen. Also es war schon auch ganz cool, über dieses Erleben und Erfahren dann auch bestimmte Dinge zu lernen. Also zu den Krankenkassen. Ich glaube, ein Punkt ist, es gibt so klassische Go-to-Locations, wie man als Startup sich annähern kann. Das sind sicherlich alle die Innovations- und Gründungs- und ja eigentlich Innovationsinstitutionen der gesetzlichen und auch der privaten Krankenkassen. Da sei zum Beispiel mal der Healthy Hub genannt. Das ist ein Zusammenschluss von vier Krankenkassen. Den haben wir auch mal gewonnen, Medicovery, wo man einfach einen Zugang kriegt und auch mit den richtigen Leuten sofort ins Gespräch kommt. Es gibt bei der Technikerkrankenkasse zum Beispiel einen eigenen Innovationshub, wo man so ein bisschen durchgeleitet wird mit Fragen auch zu dem, was man anzubieten hat und kommt dann mit den richtigen Leuten in Kontakt. Also es gibt schon diese Möglichkeiten und man sollte am Anfang ein bisschen Zeit dafür nutzen oder aufbringen, um die richtigen Leute zu identifizieren. Weil wenn ich einfach bei der Filiale um die Ecke reinlaufe, dann dauert es sehr lange und dann dafür sind Krankenkassen auch nicht geeignet. Der zweite Punkt, der vielleicht vorher noch clever ist, ist, sich Gedanken zu machen, was braucht eigentlich so eine Krankenkasse und was ist denn mein Angebot und ist das für eine Krankenkasse überhaupt relevant? Weil auch da, das merke ich auch in meinem Umfeld, gibt es natürlich immer mal auch einen Gründer, der hat zwar eine Idee, die sicherlich an sich sinnvoll wäre, die aber einer Krankenkasse keinen Vorteil bringt und am Schluss sind wir immer in einem System unterwegs, wo jeder andere sagt, du, was habe ich jetzt davon? Ne? Also sich nochmal kurz zu überlegen, wer ist denn jetzt der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin und was ist mein Angebot, was für die auch attraktiv ist. Das muss man vorher klären, weil ganz oft ist es schon so, man bekommt die eine oder zwei Möglichkeiten, mal mit jemandem zu sprechen und wenn es dann aber nicht funkt, dann ist es ein sehr, sehr mühseliger Weg und der ist ohnehin mühselig. Das darf man nicht vergessen. Also wir sind jetzt hier nicht im Quick-Commerce unterwegs. Also wir bauen keinen Online-Weinhandel auf. Es ist ein mühseliger Weg und es braucht sehr, sehr viele kleine Schritte, aber dann macht es natürlich auch irgendwie Spaß.
Jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon einen Kommunikations-Marketing-Experten hier im Podcast habe. Und die Frage Marketing-Vertrieb ist ja auch immer eine große bei Healthcare-Startups. Ich kenne es aus meiner beruflichen Erfahrung. Es ist als im Es ist nicht immer ganz einfach, selbst für den Bereich Prävention irgendwie Aufmerksamkeit zu erwecken, weil niemand sucht nach Präventionsangeboten. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht gesagt, nur weil man als DiGA zugelassen ist und irgendwo gelistet ist, dass sich irgendjemand für einen und sein Angebot interessiert. Das heißt, wie weckt man da gezielt Aufmerksamkeit für seinen Service, für sein Produkt? Und wie kann man die Leute dann vielleicht auch, so wie ihr das macht, längerfristig auch binden im Sinne von nachhaltig auch die Gesundheit zu verbessern?
Super Punkt, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich wollte es vorher noch sagen. Also wir haben uns explizit dagegen entschieden, irgendeine Art von Login und was sagtest du vorhin, Flywheel-Variante zu bauen. Also sprich, für uns ist das größte Geschenk, wenn ein Nutzer uns wieder verlässt. Und zwar zufrieden und nicht gleich am Anfang. Ja, das heißt also, wenn jemand sagt, ich brauche euch nicht mehr, ist das für uns ein wirklich großer Erfolg und das streben wir auch an. Aber natürlich ist es so, es gibt Leute, die kommen vielleicht wieder, die haben eine positive Erfahrung gemacht, die sagen, okay, nach einer Therapie kann ich vielleicht auch noch eine Tertiärprävention machen. Ich will also meine Veränderung im Lebensverhalten auch ein bisschen konservieren und mache jetzt noch einen weiteren Kurs hinten dran. Natürlich nehmen wir das gerne mit. Aber unser Ziel war von Anfang an kein Abo-Modell, keine Möglichkeit, den Kunden irgendwo drin zu behalten, sondern idealerweise gehen die wieder, waren aber zufrieden, sagen es weiter und kommen wieder, weil wir natürlich auch in einem Markt unterwegs sind. Wir haben 26 Millionen Rückendiagnosen pro Jahr in Deutschland. Also das heißt, das ist jetzt ein unendlicher Markt an Leuten, die Unterstützung brauchen. Und für uns ist es lieber, jeder kommt nur einmal, ehrlich gesagt. Natürlich aus einer Geschäftsmodellsicht würde man dann sagen, was ist das denn, ne? Aber wir glauben da wirklich daran, dass wir eher versuchen müssen, innerhalb der Systeme so präsent zu sein, dass es halt auch gut ist und auch in Ordnung ist, wenn immer wieder neue Leute reinkommen, aber denen dann eben auch geholfen wird. So. Wie kommen wir denn zu unseren Kunden? Auf der einen Seite ist es so, wir haben knapp 24,5 Millionen Aufrufe unserer Videos auf YouTube mittlerweile. Wir sind einer der stärksten Kanäle für Online-Physiotherapie. Die Leute suchen danach. Die sagen, ich habe Schulter-Nackenprobleme, ich habe eine ISG-Blockade, was kann ich tun? Diese Leute kommen erstmal zu unseren kostenlosen Angeboten. Darüber kommen sie meistens oder des Öfteren auch mal in unsere Kommunikationskanäle mit rein, melden sich bei uns, folgen uns, abonnieren unseren Newsletter oder machen auch einen unserer Online-Präventionskurse. So, das ist eigentlich der erste Schritt. Und wenn es klappt, dann sind sie damit auch zufrieden und dann sind wir auch zufrieden damit. Wenn es aber nicht klappt oder sie später nochmal irgendwo Probleme haben, dann kommen sie wahrscheinlich wieder zu uns oder haben schon von uns gehört, wenn sie dann zum Beispiel zu ihrem Arzt gehen, der sagt, ich habe was Digitales, das ist von eCovery oder Online-Physiotherapie. Oder aber wenn sie uns tatsächlich über unsere Seiten dann finden und sagen, ich habe schon einen Trust, das sind dieselben Therapeuten, es sind auch echte Therapeuten bei uns in der App. Also es ist auch so, dass es tatsächlich auch die praktizieren in der Physiotherapie und sind bei uns in der App zu sehen. Und da ist einfach ein Vertrauensbonus da. Und darüber kommen natürlich Leute zu uns oder kommen tendenziell mehr Leute zu uns als bei anderen, die vielleicht sagen, ich setze erst an, wenn jemand schon beim Arzt gewesen ist, dann kriegt er das erste Mal von mir mit. Das ist ein Thema, was wir nicht unbedingt zu 100% glauben, dass es gut ist, also da erst anzusetzen, sondern vielleicht schon früher. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass ein digitales Produkt auch analog vermarktet werden muss. Das heißt, wir reden natürlich auch außerhalb der digitalen Kanäle davon, dass jemand vielleicht beim Apotheker aufschlägt, vielleicht im Sanitätshaus aufschlägt und natürlich beim Arzt selber. Das heißt, wir sprechen auch mit den Ärzten. Und da ist unser großes Ziel und jetzt natürlich auch ein Vorteil, dass wir schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit Leistungserbringern auch gesprochen haben und dass da auch ein Grundvertrauen da ist. Also wir sind hier wir arbeiten mit denen zusammen und das wird sich jetzt natürlich dann auch im Vertrieb oder in der Weitergabe der Informationen dann auch äußern. Hoffentlich positiv.
Merkt ihr da, gerade im Austausch mit den Leistungserbringern, gibt es da vielleicht auch, also der Hintergrund meiner Frage ist der, dass wir oftmals in den anderen Interviews auch gehört haben, dass es immer sehr kleinteilig und auch nicht so einfach ist, bei Ärzten, Apothekern präsent zu sein, weil manchmal auch eine gewisse Grundskepsis digitalen Angeboten gegenüber herrscht oder einfach nicht die Zeit da ist, um sich damit zu beschäftigen. Was ist da eure Erfahrung?
Also ich glaube ganz fest, dass sich dieser Markt in die richtige Richtung bewegt. Und es wäre ja auch komplett für alle überraschend und eigentlich auch fahrlässig, wenn man das geglaubt hätte, dass das rasant schnell geht. Also wir haben hier kein System, was von heute auf morgen disruptiv irgendwo neue Therapieformen irgendwo mit einbringt. Aber wir sehen schon auch, dass die Offenheit zunimmt und dass Ärzte sagen, ja, ich habe verstanden, es gibt Möglichkeiten, auch digitale Helfer einzusetzen und die sind nebenwirkungsfrei, die sind eine gute Ergänzung meines Portfolios. Die nehme ich auch nicht immer, die nehme ich nur für bestimmte Patienten, bei denen ich auch das Gefühl habe, das eignet sich. Das sehen wir schon. Die Adaption ist langsam, das darf man auch nicht verhehlen, aber sie geschieht. Und sie bleibt dann entsprechend auch. Das heißt, es ist einfach ein anwachsender Markt. Und das, also da bin ich überzeugt davon, dass das auch weiterhin sich so dieser Trend fortsetzen wird. Natürlich müssen beide Seiten auch miteinander weiter agieren. Und ein großes Problem ist tatsächlich die Menge der Informationen, die auch auf Ärzte und auch auf alle anderen auch einprasselt, und wo sie sich dann mit Themen eingehender beschäftigen müssen. Diese Wette auf ein DIGA-Verzeichnis, sage ich mal, dass das einen schnellen Überblick gibt, die ist bisher aus meiner Sicht noch nicht aufgegangen. Also es ist nicht so, dass ein Arzt dort einen Trust-Faktor hat, wie das zum Beispiel ein Patient hätte, wenn er sich eine Plattform wie Yameda anguckt und sagt, ich habe schon so eine Art Rating-System. Das gibt es bei DIGAs nicht. Dafür ist das auch, glaube ich, noch ein zu kleiner und zu nischiger Bereich. Aber wenn ein Arzt mal mit eCovery gearbeitet hat, dann sehen wir, dass es stark ansteigende Verschreibungszahlen gibt, weil er sagt, jo, ich habe das gesehen, ich kriege auch ein Feedback von meinen Patienten, dass es funktioniert. Und dann, wenn mein Patient sagt, das hat mir geholfen, dann ist es für einen Arzt eigentlich das Thema, wo er sagt, okay, dann mache ich das öfter.
Ja, wenn wir das Thema DIGA nochmal aufgreifen, Benedikt. Also da vielleicht die erste Frage, was war für euch dann der Punkt zu sagen, oder war das von vornherein klar, ihr geht auch in den DIGA-Markt, weil der DIGA-Markt ist ja, so wie du es gerade beschrieben hast, noch sehr nischig und auch in Anführungszeichen noch sehr, sehr umstritten und auch noch relativ neu und jung und passiert noch relativ viel, vor allem auch mit dem Geschäftsmodell dahinter. Und das Zweite ist, du hattest jetzt die Ärzte, Therapeuten angesprochen. Wie ist da eure Erfahrung und die Feedbacks von den Kassen? Ihr habt ja früh mit den also mit den Kostenträgern gesprochen. Aber sagen die dann auf einmal, jetzt habt ihr eine DIGA, jetzt interessiert uns das nicht mehr, oder wie regelt ihr das? Regelt ihr das über unterschiedliche Therapiebereiche, die ihr ansprecht, über Prävention und DIGA? Weil, also aus meiner Erfahrung raus ist es oft so, dass dann viele bei den Kassen sagen, ja, okay, ist eine DIGA, wir sind raus. Na, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Ich muss den Anfang deiner Frage nochmal wiederholen. Also zur DIGA. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Lösungen bauen, die ins Gesundheitssystem passen. Jetzt hat irgendwann mal das Bundesgesundheitsministerium gesagt, die DIGA und alle Anforderungen an der DIGA ist State of the Art. Das wird das sein, wo wir hinwollen. Das macht in vielen Bereichen auch total Sinn. Zum Beispiel in Bezug auf Interoperabilität, in Bezug auf einen sinnvollen Datenaustausch, vielleicht auch eine clevere Verwendung von Daten, um eine Nachbehandlung zu ermöglichen. Also die DIGA an sich ist gut gedacht und ist eine sinnvolle Ergänzung in unserem System. Deswegen war für uns, nachdem das im Prinzip diese Pläne konkreter geworden sind, klar, dass wir uns auch in diese Richtung bewegen werden und dass wir die Anforderungen daran erfüllen wollen. Das tun wir jetzt mit all unseren Apps übrigens, also nicht nur mit der, die DIGA geworden ist, also nicht nur mit dem unteren Rücken, sondern alle anderen sind prinzipiell auch auf demselben Niveau. Und ich glaube, dass es langfristig auch so sein muss, dass nur noch solche Apps auch wirklich gut funktionieren und auch noch in dieses System reinpassen, weil das die sind, die dann entsprechend auch weiterverwertet werden können. Davor, dahinter Anschlussfähigkeit. Deswegen war für uns klar, sobald die DIGA praktisch auf dem Markt war, haben wir gesagt, okay, lass uns mal Richtung DIGA gehen, aber lass uns alle mitnehmen. Und es gab ja diese kurze Goldgräberstimmung, wo alle gesagt haben, boah, jetzt brauche ich ja endlich nicht mehr mit den Krankenkassen reden, jetzt kann ich ja gleich eine DIGA machen. Ne? Und es hat sich ja auch richtigerweise als Fehler herausgestellt, die es so gemacht haben, haben Schwierigkeiten, schon allein, weil sie in diesem System eine Unwucht haben, weil sie eben nicht mit allen Partnern sprechen. Das wollten wir nicht und haben gesagt, okay, lass uns mit den Krankenkassen darüber reden, dass wir in diese Richtung gehen. Und das haben wir auch frühzeitig gemacht. Wir haben also unsere Partner, mit denen wir Verträge hatten, eingebunden. Wir haben denen gesagt, Leute, wir machen einen DIGA-Antrag. Und zwar nicht, um in irgendeiner Form uns von euch abzuspalten, sondern im Gegenteil, wir wollen ein Stück weit diese Brücke wieder schlagen. Wir wollen wieder was zusammen machen, weil es ist ja ein Paradoxon, dass die am weitesten entwickelten, technisch am weitesten entwickelten Anwendungen auf dem Markt wenigstens mit den Krankenkassen sprechen, weil wir diese Trennung im Prinzip systematisch jetzt gebaut haben. Ja? Und da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn man so will, die DIGA der Krankenkassen sein. Wir wollen weiter mit unseren Partnern arbeiten. Und das haben die auch so mitgemacht. Das heißt also, alle unsere Partner sind weiterhin an Bord. Sie arbeiten weiterhin mit uns. Wir entwickeln auch weiterhin eine DIGA mit ihnen oder eine digitale Gesundheitsanwendung im weitesten Sinne mit ihnen weiter. Das heißt, wir fragen weiterhin unsere Krankenkassenpartner, was braucht ihr eigentlich in einem digitalen Produkt, damit es funktionieren kann? Und wir hören ja nicht auf, nur weil sich unsere Erstattungsvariante verändert hat. So. Und zum Glück, und da muss man auch sagen, zum Glück und auch da bin ich auch dankbar drüber, sehen das unsere Krankenkassenpartner genauso. Das heißt, wir sind hier in einem steten Austausch und gucken jetzt eher, wie kann es funktionieren und denken aber auch darüber nach, was ist denn zum Beispiel, wenn eine Therapie zu Ende ist, kann man dann nicht sinnvoll eine Anschlussbehandlung im Sinne dessen, was eine Krankenkasse auch leisten soll und will, vielleicht auch darüber machen, dass wir Daten entsprechend auch so gut in zum Beispiel in der EPA bereitstellen, dass damit wirklich jemand was anfangen kann. Weil wir machen das ja nicht, um irgendeiner technologischen Rahmenbedingung zu genügen, sondern damit es den Patienten besser hilft als vorher.
Jetzt ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu den Next Steps. Was sind denn eure nächsten Ziele jetzt auch ganz konkret? Ihr habt ja jetzt eine fantastische Basis geschaffen mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, mit den verschiedenen Ansätzen, aber auch gerade für die Patientinnen und Patienten. Was habt ihr euch vorgenommen? Was wird in den nächsten Jahren passieren?
Also zunächst mal versuchen wir oder werden wir alles dran setzen, dass unsere DIGA für den unteren Rücken ein wesentlicher Teil oder ein selbstverständlicher Teil der Behandlungsoptionen von Ärzten wird. Das heißt, wir sprechen mit Hausärzten, wir sprechen mit Orthopäden, und wir glauben, dass wir genauso übrigens wie alle anderen Anbieter auf diesem Markt einen Beitrag leisten können und das wollen wir. Das heißt, unser Fokus liegt erstmal darauf, die Therapie für den unteren Rücken erfolgreich zu etablieren. Parallel dazu schieben wir neue Präventionskurse an. Wir haben auch eine ganze Menge YouTube-Videos in Vorbereitung, um dort auch nochmal ein Stückchen stärker auch in die Aufklärung auch mit reinzugehen. Und natürlich wollen wir erstmal unsere DiGA, die im Moment ja noch vorläufig gelistet ist, dann auch in eine dauerhafte Listung bringen. Das heißt, der zweite Teil unserer sogenannten Mustang-Studie für den starken Rücken, also Mustang das Pferd, nicht Mustang das Auto, steht gerade in den Startlöchern. Das heißt also, nächstes Ziel ist, die klinische Evidenz nochmal untermauern, nochmal stärker klar machen, wie wirksam eine digitale Therapie sein kann. Und dann natürlich auch die Weiterentwicklung. Und das hatte ich ja gerade schon gesagt. Wir haben ein, zwei Produkte in der Pipeline. Wir arbeiten natürlich auch an der Frage, gibt es vielleicht eine weitere Diagnose irgendwann? Aber wir wollen vor allem auch weiterhin diese gesamte Kette anbieten und schauen, dass wir in jedem Bereich das Nutzererlebnis so optimal wie möglich gestalten. Weil für die machen wir es letztendlich. Die anderen beiden sind auch wichtig, also Leistungserbringer, Krankenkassen. Aber am Schluss muss es patientenzentriert sein.
Wir haben jetzt gerade über Krankenkassen und die Kostenträger gesprochen oder auch deine Weiterentwicklung. Klar, Fast-Track-Verfahren zu Ende bringen. Dauerhafte Listung ist sicherlich, glaube ich, jetzt mal das primäre oder das erste Ziel von euch. Da aber nochmal die Frage, wir reden jetzt immer über Krankenkassen. Wie weit seid ihr auch in Richtung RV-Träger und auch BGen unterwegs? Ist das auch ein, sprecht ihr mit denen auch? Weil die haben ja teilweise ihre eigenen Programme hier, Terena, Irena, wie sie alle heißen. Wie weit seid ihr da schon oder? Ja, wie ist da der
Jetzt kommt,
Weg?
genau, da kann ich auf die Frage von Peter zurückkommen mit dem Fokus. Also wir kriegen hier tatsächlich in der Tat immer mehr auch Anfragen, weil es bleibt ja auch den Leuten nicht verborgen, was wir bei eCovery so machen. Das ehrt uns auch, schmeichelt auch immer mal, wenn so eine Anfrage kommt. Faktisch haben wir in den letzten Monaten immer gesagt, lass das mal ein Stück weit beiseite legen und auf später vertrösten, weil wir im Moment einfach nicht alles parallel machen können, weil wenn du alles machst, machst du wieder nichts. Grundsätzlich ist das natürlich spannend für uns. Und das, was wir tun, ist am Schluss eine digitale Möglichkeit der Bewegungsförderung auf einem medizinisch fundierten Niveau, mit dahinter jeweils einer Erstattungsvariante oder einer Regulatorik, die uns eine Erstattung ermöglicht. Und natürlich lässt sich dieses System in verschiedensten Arten ausbauen. Wir reden auch wir sind ein Medizinprodukt auf der MDR, also auf europäischer Ebene. Also das heißt, auch das ist ein Thema für uns. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen mit einer Anbindung unserer Daten an den europäischen Gesundheitsdatenraum. Also für die meisten eher das Thema Gaia-X. Also auch da eine Fähigkeit zu sagen, vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, vielleicht auch einen Wissenstransfer auch in andere Länder zu machen. Also die Möglichkeiten sind groß. Am Schluss müssen wir gucken, was können wir leisten und welche Bereiche müssen wir als erstes angehen. Aber wir sind auch für Partnerschaften immer offen.
Dann lass uns doch, bevor wir jetzt nochmal persönlich enden, würde ich dir aber noch eine spontane Frage stellen wollen. Und zwar, wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückschaust, jetzt seid ihr ja schon ein paar Jährchen am Markt und ihr habt auch eine gewisse Unternehmerreise hinter euch. Gibt es so einen Moment, der dir sofort in den Kopf kommt, wo du sagst, hey, das war ein ganz besonderer Moment, auf den bin ich bis heute besonders stolz?
Oh ja, da gibt's sehr viele. Also es gibt so viele Höhen und so viele Tiefen. Also ich glaube, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist die Zertifizierung oder die Konformitätserklärung als Medizinprodukt. Das war so ein Termin am Abend. Da saßen wir da und haben die alle noch unterschrieben und haben gedacht, jo, jetzt haben wir auch ein Foto gemacht. Das war toll. Der erste Patient, der das Programm durchgezogen hat, war wichtig. Mittlerweile haben wir 35.000. Die Listung der DiGA, auf jeden Fall auch ein Thema, weil wir einfach wahnsinnig stolz waren, weil das in diesem System so viele noch nicht geschafft haben, war für uns ein ganz, ganz großer Meilenstein. Und dann sind es eigentlich eher die Rückmeldungen von Patienten und Patientinnen. Also wir kriegen manchmal E-Mails oder auch handschriftliche Briefe teilweise von Leuten, die uns wirklich zeigen, warum wir das machen. Also wo jemand sagt, endlich habe ich eine Lösung, ich komme nicht von zu Hause weg, ich bin nicht mobil, hatte immer Schmerzen. Wegen euch habe ich den letzten Wochen endlich wieder durchgeschlafen. Das sind so Sachen, die wir im Team zirkulieren. Und da habe ich eigentlich immer ein Tränchen im Auge, denke, ja, eigentlich neben all dem, warum man sowas baut und warum wir natürlich auch irgendwo motiviert sind, auch ein Stück weit das Gesundheitssystem weiterzutreiben. Am Schluss machen wir es, weil solche Leute uns irgendwann so einen Brief schreiben, weil sie sich so freuen, dass man ihnen geholfen hat und weil sie endlich einen Termin gefunden haben oder endlich eine Therapiemöglichkeit gefunden haben, die sie halt bisher nicht hatten. Wenn wir davon zwei, drei Leute erreicht haben, denen wir mit sowas helfen und das dann irgendwann erfolgreich skalieren können, dann haben wir wirklich einen Beitrag zu einem Gesundheitssystem geschaffen, das ein Problem hat und das wir in den nächsten Jahren auch unbedingt lösen müssen. Und wenn wir Teil dieser Lösung sind und nicht Teil des Problems, dann bin ich happy.
Peter hat es schon angedeutet, wir sind persönlich gestartet, haben von dir ein paar persönliche Einblicke bekommen. Wir beenden oder gehen hinten raus am Ende des Podcasts immer mit zwei persönlichen Fragen raus. Die erste Frage an dich direkt ist, was machst du morgens, außer Recovery, ne, irgendwelche Übungen zu machen, um gesund in den Tag zu starten?
Das ist einfach. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden Morgen Sport mache und zwar nur so ganz kurz, also so 35, 40 Liegestütze draußen auf dem Balkon, egal wie kalt und warm es ist, weil das braucht eigentlich nur 3 Minuten und die 3 Minuten, die kriege ich in der Regel ganz gut hin. Also das ist das Erste und das mache ich auch direkt nach dem Aufstehen, weil ich weiß, wenn ich es da nicht mache, dann mache ich es nicht.
Und wenn es einen Gesundheitsmythos, der da draußen so rumsabbert, gäbe, den du aus der Welt schaffen könntest, dann hättest du jetzt die Gelegenheit, den aufzuklären und zu sagen, warum der nicht richtig ist.
An apple a day ist, glaube ich, nicht die richtige Variante.
Erläuterst mal ganz kurz.
Also ich glaube nicht, dass wenn man jeden Tag einen Apfel isst und sich ansonsten in seinen Bürostuhl lümmelt, dass man damit wirklich gesund bleibt und sich den Doktor vom Leibe halten kann. Ich würde dann eher sagen, an apple a day keeps the doctor away.
Ja, wunderbares Schlusswort, lieber Benedikt. Wir sagen danke für deine Zeit, die spannenden Einblicke in eure Reise, in eure vielfältigen Ansätze und spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Und die Frage am Ende des Tages ist immer, wo kann man dich erreichen am besten? Wo kann man euch erreichen? Wer sollte sich bei euch unbedingt auch melden? Therapeuten haben wir gehört, Krankenkassen haben wir gehört. Gibt es sonst noch jemanden, wo mit dir unbedingt in den Kontakt treten muss? Wo kann man das am besten tun?
Also die beste Anlaufstelle ist immer recovery.de oder onlinephysiotherapie.de. Beide Wege führen zu uns. Wir suchen Ärzte, die Lust haben, das weiterzuentwickeln, die sich mit uns austauschen wollen zu dem Thema. Hausärzte, Orthopäden. Und dann natürlich jeder, der sagt, ich kann mir vorstellen, mit einer digitalen Therapie gegen meine Muskel-Skelett-Probleme anzugehen. Denen möchten wir helfen und von denen möchten wir auch explizit Feedback haben, weil wir lernen halt jeden Tag dazu und können das immer noch viel, viel besser machen, als wir es heute machen. Und das würden wir natürlich auch gerne.
Ja, gut, dann sagen Peter, wir sagen danke für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Wie gesagt, viel Erfolg weiterhin bei eurer Reise. Wir werden das beobachten und werden dann auch mal schauen und euch die Daumen drücken, dass es mit der dauerhaften Listung klappt. Ich glaube, das ist jetzt so mal das nächste Nahziel, was ihr habt. Ja, vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und dann weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Danke.